Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, grüß Sie.
Wichtigste Frage natürlich erstmal, wie geht's Ihnen nach Ihrer Verletzung bei Stars in der Manege im Zirkus Krone?
Mir geht es gut. Ich bin froh, dass ich meine Verletzung noch nicht ausgeheilt habe, aber ich habe durch die richtigen Maßnahmen schon den Heilungsprozess recht gut befördern können. Und ich bin gut im Training. Ich habe Methoden gefunden, drumherum zu trainieren und bin da eigentlich ganz zufrieden, bin da weit gekommen. Ja.
Was genau und wie ist das denn überhaupt passiert?
Da ist ein Artist von einer Stange runtergesprungen, an der ich auch hochklettern sollte. Das hat auch alles geklappt, aber ich sollte den dann auffangen. Er ist von etwa 3 Metern Höhe, hat er sich rückwärts fallen lassen. Ich sollte ihn mit einem anderen Artist auffangen. Und das ist nicht ganz ohne, weil natürlich da eine hohe Beschleunigung besteht. Und das ist zweimal gut gegangen und dann ist irgendwie die Bizepssehne abgerissen. Die musste dann operiert werden und wieder wieder so angetackert und festwachsen. Ne?
Ja.
Ja, und das ist natürlich insofern für mich nicht schön, weil ich mein Training wie gewohnt natürlich nicht ausführen konnte. Ich war erstmal stark eingeschränkt und das ist nicht schön.
Und wie fühlt sich das an für jemanden, der gerne auch mal auf der Überholspur ist und da so ausgebremst ist?
Ich bin nicht auf der Überholspur, so ist das nicht, sondern ich habe einfach eine Routine, in der eigentlich täglich ein gewisses Training vorkommt. Das hat überhaupt nichts mit fanatischem Verhalten oder so zu tun. Deswegen ist der Begriff Überholspur auch da nicht ganz richtig, sondern es gehört zu meiner Routine dazu, ist eine gewisse Art von Hygiene. Und ich musste da erstmal umdenken. Ich habe aber Möglichkeiten gefunden.
Sie stammen aus dem Ruhrpott in Essen. Mhm. Geboren sind Sie so ein typischer Ruhrpottler mit der entsprechenden Mentalität, wie man immer so schön sagt, herzlich, geradlinig.
Möchte ich natürlich sein, aber ich weiß schon, was Sie meinen. Und das trifft auch viele Menschen im Ruhrpott zu. Also das ist sicherlich eine Qualität, die man da öfter antrifft. Und ich mag die Menschen sehr gerne. Ich mag die so eine Lebenseinstellung haben, mag ich sehr gerne. Unkompliziertes, geradliniges, auch erfrischend herzliches, auch die sind recht robust in ihrem Humor. Ne?
Also, hart, aber herzlich.
Ja,
wie die Berliner.
Etwas anders als die Berliner. Die Berliner haben das zum Teil auch. Manchmal vermisse ich so ein bisschen die Leichtigkeit in Berlin. Aber im Grunde können die, wenn die wollen. Also so richtig die Original-Berliner, die haben halt auch so eine freche Schnauze und nehmen einen so ein bisschen auf den Arm. Und das ist schon dem Ruhrpott auch ähnlich. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet hier bei der Müllabfuhr und der ist so. Und den finde ich super. Der liebt seinen Job und der ist so ein Typ, da sage ich, da trifft das voll zu. Und mit dem sitze ich gerne mal zusammen und trinke ein Bier und unterhalte mich mit dem. Und der hat ein sehr erfrischendes Naturell. Und sagt auch, ich liebe meinen Job. Ich mache die Stadt sauber, ich räume hier auf. Ja, so, das mag ich sehr. Also das ist so eine Gradlinigkeit, die ist tatsächlich auch diesem Typus der Leute im Ruhrgebiet ziemlich ähnlich.
Wenn Sie hier in Berlin sind, haben Sie so einen bestimmten Kiez, wo Sie gerne hingehen, bestimmte Kneipe oder sowas, wo Sie sagen,
in die Kneipe gehe ich ja nicht. Ich gehe ja nicht in die Kneipe.
Herr Baum.
Ja, das ist.
Was machen Sie denn? Sie machen keine Partys, Sie gehen nicht in die Kneipe.
Hört sich ziemlich langweilig an, ne?
Seien wir doch mal ehrlich,
was soll ich alleine in die Kneipe gehen?
Sie sollen ja nicht alleine in die Kneipe gehen. Sie könnten mit Ihrem Kumpel von der Müllabfuhr in die Kneipe gehen zum Beispiel.
Mit dem zum Beispiel wäre es auch schön, das stimmt, da würde es auch hinpassen, da findet das dann auch manchmal statt. Oder mit anderen Kumpels oder Kollegen oder Regisseuren, da mache ich das dann auch, das ist in Ordnung. Ich bin lange Jahre, also die letzten 20 Jahre war ich immer im Westen, also im Grunde da Charlottenburg die Gegend.
Savigny-Platz.
Ja, und zwar das alte Harald-Junke-Berlin. Das mochte ich schon gern, so dieses Harald-Junke-Berlin. Das ist mir irgendwie auch vertraut, wahrscheinlich, weil ich natürlich mit Leuten wie Harald Junke auch so groß geworden bin und weil ich die aus dem Fernsehen kenne und diesen Sound so kenne. Aber das hat sich natürlich auch alles verändert, wie sich alle Dinge verändern. Aber diese Reste, die es davon noch gibt, die mag ich sehr gern.
Es heißt ja immer, im Ruhrpott, da schlägt das Herz für Fußball. War das bei Ihnen auch so als Junge und Jugendlicher?
Nee, nur zum Teil. Ich finde Fußball klasse und finde das toll, wie viel Leidenschaft die Menschen da reinpacken. Aber ich bin nur selten im Stadion gewesen. Und ich habe auch eigentlich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Fußball.
Und das als Ruhrpottler?
Ja.
Da sind Sie der Erste, der mir begegnet. Also okay, wir fassen mal zusammen.
Wenn man mich was über Fußball fragt, da kommen ganz seltsame Antworten bei raus.
Also wir fassen mal zusammen. Sie machen nicht gerne Partys, Sie sind Ruhrpottler, lieben aber keinen Fußball und haben keine Ahnung. Genau, und gehen auch ungern in die Kneipe und wenn, dann selten. Das könnte man jetzt so zusammenfassen.
Ja.
Richtig?
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja. Okay, aber Sie hatten trotzdem auch ohne Fußball eine glückliche Kindheit?
Ja, würde ich sagen. Ich hatte eine ganz gute Kindheit. Ich habe auch Fußball gespielt in der Kindheit, ne? Mit Kumpels ganz früh. Ente Lippens hat in der Nähe gewohnt und ich habe mit den Söhnen zusammen Fußball gespielt. Die konnten das natürlich richtig, konnte das nicht. Die waren noch ein bisschen größer als ich. Also ich war nie geschickt. Ich weiß noch, meinen Freund Martin, wie der mir das gezeigt hat mit dem Dribbeln, konnte ich einfach nicht. Dieses Gefummel mit dem Ball, kann ich, glaube ich, bis heute nicht. Aber ich bin so ganz gern auch über die Wiese gerannt und den Ball so hin und her gekickt. Das habe ich schon gemacht.
Und wofür brannten Sie dann so als Kind und Jugendlicher? Für Musik oder was war so Ihre Leidenschaft?
Leidenschaft als Kind? Überhaupt nicht gehabt.
Man könnte sich für Musik interessiert haben, für Bands zum Beispiel,
nein,
für Sportler
nein.
zum Beispiel.
Für Bands habe ich mich erst später interessiert. Also da weiß nicht, wann fängt das an so mit? Na doch, stimmt. Mit zehn habe ich bestimmt schon Pink Floyd, AC/DC gehört.
Na bitteschön.
Ja. Und dann natürlich die Beatles. Ne?
Natürlich.
Und dann die Stones, also schon die Erziehung durch die Beatles gehabt. Ich habe ältere Freunde gehabt und die haben mir Musik vorgespielt. Und da habe ich so eine Einführung in die Musikkultur bekommen. Mochte ich schon.
So, dann machen wir mal den Sprung nach dem Abi zur Bundeswehr.
So, genau. Ich musste wie alle anderen zur Musterung, wurde T1 gemustert. Und dann habe ich gesagt, ja, so, wo wollen Sie hin? Ja, weiß ich nicht, Fallschirmjäger oder so. Ja, denn schon. Hauptsache, ich sitze nicht rum und vergeude meine Zeit. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als die Zeit zu vergeuden. Das war für mich schon als Jugendlicher so. Ich konnte nicht im Café stundenlang sitzen, beim Bier oder beim Kaffee rumquatschen, Zigaretten rauchen und nichts tun. Das hat mich total angenervt. Das finde ich auch heute noch. Das ist Müßiggang. Man verplempert seine Zeit. Es ist nichts gegen ein gutes Gespräch und auch eine Geselligkeit und eine Gemütlichkeit. Aber Entschuldigung, das hat alles Grenzen. Und als Jugendlicher weiß man das noch nicht so ganz genau, aber man fühlt es. Und ich habe das gefühlt und habe dann irgendwann die Faxen dicke gerappt. Und dann bin ich wieder auf mein Fahrrad gesprungen und davongefahren. Bin zum Training gefahren, habe trainiert. Und dann kam ich vielleicht abends da nochmal vorbei und habe gesagt, was ist los, ihr Affen? Ihr hockt ja immer noch da beim Bier. Ey, Baum, komm da dabei, so ist lustig hier. Ja gut, dann bin ich dann auch wieder dabei gewesen. Dann war es auch lustig, ne? Das will ich ja nicht bestreiten. Aber ich konnte nicht den ganzen Tag müßig gehen.
Aber ein Genussmensch auf eine Art und Weise sind Sie schon oder auch nicht?
Natürlich genieße ich. Ich genieße auch ein gutes Gespräch. Ich kann auch eine Flasche Rotwein ganz gut genießen. Jetzt trinke ich auch sehr wenig, also ich kann auch eine Flasche Wasser genießen.
Ja, Hauptsache genießen, ist ja schon mal schön. Ja. Und dann haben Sie eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht?
Ich wurde richtig zum Rettungssanitäter ausgebildet und bin im Rettungsdienst Schichtdienst gefahren. Und wie man ja seit letztem Jahr weiß, kam ja auch im Fernsehen, habe ich das nochmal gemacht in meiner Doku, wo ich vorher wieder tüchtig gelernt habe und wieder dann ganz normal im Rettungsdienst dabei war.
Gibt es da Fortsetzungen?
Ja.
Könnte man noch einen Satz mehr dazu sagen?
Ich weiß immer noch, ich mache das noch nicht. Ich sage nur ja, weil ich würde über ungelegte Eier sprechen.
Ah, okay.
Und das ist aus Prinzip nicht gut.
Aus Prinzip ist das nicht gut, das ist wahr. Aber es ist ja schon mal schön, wenn es eine Fortsetzung gibt.
Ja.
Dann lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt interessiert mich natürlich, wie und wann Sie die Schauspielerei für sich entdeckt haben.
Mit 16. Vorher wahrscheinlich schon unbewusst, weil ich habe gern Geschichten erzählt und meine Freunde und Kameraden unterhalten. Aber mit 16 habe ich ganz klar auf der Bühne gestanden und habe gespielt und habe gemerkt, dass da etwas vor sich geht, eine Energie, und dass ich da etwas habe, was mehr als das normale Maß ist, was man so in der Schule hat. Und das hat sich dann weiter verfestigt und dann habe ich gedacht, das ist wirklich etwas, was mir Freude macht und was ich irgendwie auch, wusste nicht, ob ich das kann, aber ich hatte das Gefühl, ich habe da einfach eine Energie, ich habe da ein Talent oder sowas. Ne? So wie einer merkt, er kann einfach besser Fußball spielen als die anderen oder kann besser Klavier spielen, hat Zugang zur Musik. So hat mich da diese Schauspielerei angehört. Ein bisschen gewundert habe ich mich auch.
Und dann sind Sie mal eben an die Schauspielschule in Bochum.
Das ist eine konfliktbehaftete Entscheidung gewesen, weil ich ja nicht wusste, was mich erwartet. Was soll denn das sein, Schauspieler? Das ist ja ein Beruf, der im höchsten Maße unseriös ist, habe ich so gedacht. Das kannst du gleich Schiffsschaukelbremse auf der Kirmes werden. Es war nichts, was bei uns im Elternhaus vorkam, im Freundeskreis. Nirgendwo gab es Schauspieler. Ich konnte mir da nicht wirklich was drunter vorstellen. Ich hatte niemanden, den ich fragen konnte, der Schauspieler war. Wie ist es? Wie lebt man sich da? Ich wusste nur, dass das muss etwas sein, was sehr, sehr schwierig ist und ein unstetes Leben mit sich bringt. Eine schwierige Geburt gewesen, diese Entscheidung wirklich mir einzugestehen, dass ich das beruflich machen will. Also beruflich Profi zu werden.
Wie hat die Familie reagiert?
Ich glaube, ich habe denen das erst gesagt, als ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte. Und das war ja eine große Hürde. Und ich meine, dass die sich eigentlich gefreut haben alle und auch gestaunt haben. Aber ich glaube, die waren eigentlich ganz froh und haben doch gesehen, dass ich damit wahrscheinlich einen Weg einschlage, der richtig für mich ist, weil sie diese Begeisterung gesehen haben und auch wussten, wenn ich mich für was begeister, kann ich sehr, sehr tüchtig sein.
Und die Schauspielschule Bochum, haben Sie es auf den ersten Anlauf gleich geschafft?
Ja, ich habe es vorher bei Volkwang versucht, weil das bei mir vor der Haustür war und bin da bis in die Endrunde gekommen. Und dann diese Endrundenprüfung, die waren am anderen Tag und da war ich einfach nicht so gut drauf, um es mal salopp auszudrücken. Und da bin ich dann nicht genommen worden, aber ich bin auch der Überzeugung, es war für mich richtig, nach Bochum zu gehen. Ich habe mich da in diesem kargen, abgenutzten Zweckbau aus den späten 50er Jahren, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Atmosphärisch für mich das Richtige. Und wir hatten ja dann die Gelegenheit, auch schon im zweiten Jahr durfte ich am Schauspielhaus eine große Rolle spielen. Würde ich sagen.
Ja, genau. Dann waren sie, kam halt erst die Bühne, Bochum, ne? Mainz, ja. Würzburg ja. Und dann ja. Aber auch ziemlich schnell das Fernsehen schon. Ja. Ich gesehen den Polizeiruf, Cobra 11, Bella Block und Sie haben bei Schimanski auch mitgespielt.
Ja, das ist sogar einer der ersten Rollen gewesen.
Genau, wie war denn das mit Götz-George?
Ja, das war tatsächlich was Besonderes. Das ist schön, dass Sie fragen, denn das war ein ganz besonderer Schauspieler, den ich auch als Kind natürlich schon wahrgenommen habe und dann als Jugendlicher sehr bewundert. Das tue ich auch heute noch. Es ist einfach ein besonderer Typ gewesen. Und seine Art zu spielen und auch den Typen, den er verkörpert hat, das war ein Quantensprung. Also das war was Besonderes und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Diese Natürlichkeit, diese Männlichkeit und diese Lässigkeit, die er hatte, finde ich bis heute großartig.
Der war übrigens auch Ur-Berliner.
Ja, genau, der war Berliner, das stimmt. Ja. Man hat ja immer gedacht, nach Schimanski, der käme aus dem Ruhrgebiet, aber das stimmt gar nicht. Aber er hat diesen Typus gut gespielt. Mhm. Auch dieses Schnoddrige und so, das hat schon gepackt. Ich habe ihn gesehen in der Maske durch ein Fenster und habe gesehen, ja, da sitzt er. Das ist ein Ding, in Fleisch und Blut. Also die Faszination, wenn man so als junger Schauspieler dann plötzlich das erste Mal auf so einen richtig großen Prominenten trifft, das war ein Star. Und diese Ausstrahlung hatte er auch. Und lustigerweise, ich habe mich ihm dann vorgestellt, dachte, Herr George, ich spiele nachher diese Szene mit ihm. Und, haben wir kurz drüber gesprochen und der kam dann angefahren mit seinem Auto in der Rolle und es war irgendwie so eine Straßensperre. Und da habe ich irgendwie kurz mit ihm verhandelt und dann ist er durch die Straßensperre durchgefahren und habe ich ihm hinterhergerufen, ey Schimanski, du Hirni! Und das hatte ich irgendwie noch frei erfunden.
Schöne Geschichte.
Ja, toller Typ.
2004 gab es einen deutschen Fernsehpreis für Sie, bester Schauspieler. Altschwuler Kommissar damals Leo Kraft mit Herz und Handschellen, mit Elena Uhlig, die auch gerade hier war, witzigerweise. War das so für Sie auch empfunden, der Durchbruch?
Durchbruch weiß ich nicht, das weiß man nicht so genau. Aber das war auf jeden Fall eine Auszeichnung, über die ich mich sehr gefreut habe, dass man mich da wahrgenommen hat und eine große Wertschätzung für meine Arbeit. Ne? Ich habe das auch sehr gern gespielt, diesen Leo Kraft, und habe mir da was bei gedacht, wie ich den anlege und wie ich den spiele. Das war damals, 2002 wurde das zum ersten Mal ausgestrahlt, war das erste Mal, dass ein schwuler Kommissar im Fernsehen aufgetreten ist. Ne? Das war was Ungewöhnliches damals. Und heute ist ja eine andere Zeit, aber ich habe mich gefreut, dass es damals so eine positive Resonanz hatte, gestaltet habe.
Was muss denn so eine Rolle haben, dass sie packt? Dass sie sagen, die möchte ich unbedingt spielen?
Das kann ich nicht genau sagen, pauschal. Ich wundere mich selbst. Die Dinge werden mir ja angeboten und dann überprüfe ich die. Und manchmal geht das schnell, dass ich denke, ja, da finde ich einen Widerhall in mir. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ich muss es dann öfter lesen. Das kann ich nicht genau sagen. Aber es sind auch ganz unterschiedliche Rollen. Ich wundere mich ja dann selber. Ich hätte ja nie gedacht, dass man mir Lukas den Lokomotivführer anbietet.
Wollte ich gerade sagen. Das ist ja also viele, wenn man so ihren Namen nennt, ja, dann kommen so ganz unterschiedliche Dinger. Der Seewolf übrigens auch noch. Natürlich der letzte Bulle, den ich ja sehr geliebt habe. Also die Serie fand ich ja richtig gut auch. Ja. Ja. Und dann aber eben hier Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ist ja wieder was ganz anderes. Ja? Ja. Aber ist es vielleicht gerade das, was eben auch so spannend ist, ne, an den unterschiedlichen Rollen?
Ja, das ist auch spannend. Also wenn ich jetzt so zurückgucke, ich glaube, mache ich jetzt seit 25 Jahren, ne? Ungefähr sogar etwas länger schon. Und man stellt die Rollen nebeneinander. Es sind häufig schon, es sind nicht alles einheitliche Typen. Es sind sehr unterschiedliche Charaktere. Natürlich sind öfter mal so härtere Typen dabei, aber es sind auch lustigere, weiche Typen dabei. Oder ich habe das auch immer versucht, Charaktere zu mischen und in das Harte auch weiche und heitere Farben reinzubringen und umgekehrt. Da ist man selbst manchmal erstaunt, was alles möglich ist.
Stimmt das, dass Sie sich selber eben auch so akribisch auf solche Rollen vorbereiten. Zweiteiler Action-Thriller Der Staatsfeind zum Beispiel, da haben Sie die Hauptrolle gespielt, dieses gejagten Polizisten, dass Sie da tatsächlich trainiert haben, Boden, Ringkampf, solche Geschichten, Schießen.
Ja, das sind aber keine Sachen, die ich jetzt speziell für den Staatsfeind gemacht habe. Also das sind Sachen, die ich immer wieder mache und ich interessiere mich natürlich auch für Training. Ne? Auch Kampfsport hat mich immer begleitet und der richtige Umgang mit Waffen, ja, den habe ich tatsächlich mal nicht für diesen Film, sondern lange, lange vorher habe ich den gelernt. Ich habe dann richtig mich ausbilden lassen, eine staatliche Sachkundeprüfung gemacht und so weiter und kann schon mit Waffen umgehen und habe auch Lehrgänge im taktischen Schießen gemacht. Also ich weiß schon einigermaßen, was ich da mache, wenn ich das spielen soll.
Mhm. Sind Sie ein Perfektionist?
Wenn man einen Film machen darf, dann geben Leute von außen sehr viel Geld uns als Team in die Hand, damit wir das Beste, was nur möglich ist, da rausholen und umsetzen. Damit wir unsere Ideen umsetzen können und einen Film entstehen lassen, der die Menschen mitreißt. Wir müssen uns wahnsinnig anstrengen. Das ist eine Verpflichtung unserem Arbeitsethos gegenüber, aber auch eine Verpflichtung denjenigen, die uns das Geld zur Verfügung stellen. Und dann letztlich auch dem Publikum gegenüber. Deswegen müssen wir das Beste rausholen. Wir können doch nicht sagen, so kann man so mal fünf gerade sein lassen. Ich muss Perfektionist sein. Das ist ein Perfektionist. Das hat natürlich so eine negative Konnotation.
Ja, nicht unbedingt.
Aber,
nicht unbedingt.
Ja, aber es geht schon um, es geht um Disziplin. Mhm. Es geht um eine Entscheidung, das Beste, was überhaupt nur möglich ist, aus uns rauszuholen. Das ist eine Verpflichtung, die wir haben. Und natürlich, wenn ich den Eindruck habe, da ist jemand am Set, der das nicht so sieht, dann versuche ich ihn natürlich irgendwie mitzureißen und dazu zu bewegen, sich dem anzuschließen. Ich arbeite eigentlich immer wieder mit Leuten zusammen, wo ich staune. Es sind so tolle Teams. Die sind leidenschaftlich bei der Sache. Diese ganzen Departments, die machen das doch alle, weil sie es machen wollen. Und die Bedingungen beim Film sind hart. Das ist ein Beruf, der ohne Sicherheiten ist. Man weiß nicht, wann der nächste Film kommt. Es ist auch nicht so, dass der irgendwie großartig bezahlt wird. Die Leute sind super und es müsste eine größere Wertschätzung für das geben, was die Teams da überhaupt leisten, damit die Leute sich auf die Couch setzen können und anderthalb oder zwei Stunden einen tollen Film sehen können.
Weil Sie gerade sagen, alle sind auch so in ihrem Bereich so gut und gucken immer das Beste rauszukriegen. Kommen wir mal auf Kettwiesel mit Otto. Da kann ich mich noch an versteckte Kamera erinnern, wo Sie auf dem Motorrad saßen und das Ding irgendwie immer streikte. Was haben Sie denn da so bei sich gedacht? Was ging Ihnen denn da durch den Kopf? Gerade weil Sie ja wissen, dass alles Profis sind um Sie herum. Noch dazu bei Otto.
Also ich fand erstmal die Idee so mäßig gut, da irgendwas, das sollte für Social Media ein Dreh sein. Ne? Habe ich schon gedacht, naja gut, also bin ich jetzt gerade. Aber da habe ich gedacht, naja, machen wir das. Und dann dieses Motorrad fand ich auch schön zu fahren. War ja gespannt. Und das funktioniert ja auch alles gut. Und das funktionierte dann plötzlich nicht mehr. Und da habe ich erst gedacht, vielleicht Zündkerze, zu viel Sprit bekommen oder so ein bisschen nass geworden. Und dann habe ich schon irgendwie gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Weil ich fahre seit 33 Jahren Motorrad. Mhm. Und irgendwie so ein bisschen Erfahrung hat man auch. Und ich habe da keinen Fahrfehler gemacht und das Ding lief vorher gut. Irgendwas ist hier komisch. Ja, das war es ja dann auch. Man hat versucht, mich auf billigste Weise reinzulegen.
Ich fand's sehr lustig.
Auf billigste Weise hat man versucht, mir einen Streich zu spielen, um mich dumm dastehen zu lassen. Ja, um mich aufs Glatteis zu führen.
Und der ist so sensationell gut gelungen, weil ihre Mimik dabei, die war so herrlich.
Wieso? Wie war meine Mimik?
Naja, so tatsächlich. Ja, was? Sie haben so, ich weiß auch nicht, ich kann es schwer beschreiben. Sie müssten es sich nochmal selber angucken.
Das war eine sehr launige Sendung. Ich habe die dann auch im Fernsehen gesehen.
Ja, es war
da waren überhaupt lustige Filme dabei. Es war tatsächlich ziemlich lustig. Ich habe diese ganze Sendung gesehen und sehr gelacht.
Ja, vor allen Dingen denkt man ja immer selber, es passiert einem nicht. Ne? Man würde das durchaus merken.
Habe ich schon früher gedacht, als ich die Sendung gesehen habe. Vielleicht nehmen sie dich auch mal irgendwann so auf den Arm.
Ja, aber trotzdem denkt man immer, man würde es bemerken. Aber war nicht.
Also, ich weiß noch früher, da haben sie mal Roberto Blanco auf den Arm genommen, ne? Irgendwie mit so einem Aufzug. Da war irgendwas im Aufzug. Und Roberto Blanco war so lustig. Der hat die ganze Zeit geflucht und dann haben die immer Piep gemacht. Piep, Piep. Aber der ist eigentlich lustig gelassen gewesen. Aber er hat dann immer irgendwie so ein Flüchen rausgehauen. Und dann war immer Piep, 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 Piep. Da kann ich ja dran erinnern.
Ja,
oder Dieter Thomas Heck. Den haben sie, glaube ich, in der Sendung da ja auch auf den Arm genommen und gesagt, ja, die Sendung, er wollte ins Studio kommen zur Vorbereitung. Ja, die Sendung war doch gestern, der Heck.
Richtig, das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Grandios. Ja,
der hat voll auf den Arm genommen. Ja. Ja, das kann doch nicht sein.
Ja, aber der hat ja komplett die Kontenance behalten. Also total, das habe ich ja bewundert. Ja?
Super,
ja,
das weiß ich noch. Super. Das kann man sich also natürlich nur vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn man selber irgendwas damit zu tun hat.
Ja, ja, absolut.
Man damals vergessen haben könnte.
Cat Weasel ist ein toller Film, ja, auch dann geworden letztendlich.
Ja, ja. Und dann Otto, ein großartiger Kollege. Also ich möchte das Wort Kollege gar nicht in den Mund nehmen, weil der steht natürlich wirklich für sich. Der hat eine so große Ausnahmepersönlichkeit und so eine Begabung hat er in viele Richtungen. Er ist ja zeichnerisch begabt und musikalisch hochbegabt. Das war richtig schön, mit Otto zusammenzuarbeiten. Den kenne ich aus meiner Kindheit und habe da wahnsinnig viel drüber gelacht, kannte die ganzen Platten ja auswendig. Und dann mal mit ihm zu arbeiten, war richtig schön. Was für ein liebenswerter, toller, netter, aufgeräumter und lustiger Kollege. Große Freude, mit ihm zu arbeiten.
Das sagen eigentlich immer alle, die mit ihm gedreht haben, die gesagt haben, was für eine tolle Stimmung auch am
ja,
Set.
Zu Recht. Ja. Und er hatte seine Gitarre dabei und hat in der Pause immer noch was Lustiges gespielt. Und ich habe gesagt, Otto, Mensch, weißt du noch eher die Witze, die du früher gemacht hast? Ein paar von denen könntest du heute gar nicht mehr machen, da würden die Leute sich aufregen. Oder es gäbe irgendwelche Leute, die sich aufregen würden. Und er hat früher so lustige Sachen auch gemacht, ne?
Ja.
Großartig.
Lass uns schnell noch auf deinen König von Palma kommen, weil das ja, war ja auch eine grandiose Geschichte. Und das
war,
auch,
haben Sie beide Staffeln gesehen?
Ich habe beide Staffeln gesehen, ja, nicht von A bis Z, aber doch viel. Ja. Was hat Sie denn an dieser Rolle gereizt?
Das ist eine Familiengeschichte und das ist eine wirklich spannende, bewegende Familiengeschichte gewesen, weil der Mann ja in der Mitte seines Lebens eigentlich unzufrieden ist und nochmal versucht, von vorne anzufangen und er sagt, ich kann mehr. Er spürt etwas in sich, einen Drang und er kann ja auch mehr und er schafft ja auch was, aber er zahlt einen ungeheuer hohen Preis dafür. Also er betritt ja auch irgendwann die dunkle Seite der Macht. Ne? Das kommt vor allem in der zweiten Staffel dann immer mehr raus. Also er trübt ein. Er muss sich zwangsläufig einlassen auf diese harten Geschäfte und mit diesen harten Bandagen kämpfen, aber er zahlt einen hohen Preis dafür. Dann dieser persönliche Konflikt, den er innerhalb seiner Familie hineinträgt, der nicht der schlimmste Feind, der nicht der von außen, sondern der von innen da hineingetragen wird. Nämlich dadurch, dass er sich in diese jüngere Frau verliebt und seine Ehe damit aufs Spiel setzt. Das waren sehr bewegende Geschichten, das zu drehen. Schauspielerisch eine sehr anspruchsvolle und befriedigende Arbeit. Mit auch einem ganz tollen Ensemble habe ich sehr, sehr gern gemacht.
Jetzt sind Sie am Start mit der vierten Staffel der deutschen Audible Original Podcast Serie Marvel's Wastelanders. Ja. Bringen Sie uns doch da mal ins Thema für diejenigen, die überhaupt keine Ahnung haben, was das ist.
Naja, Marvel sind ja diese Superhelden Kosmos, wobei diese Superhelden, die sind teilweise, sie haben eigentlich alle auch eine sehr menschliche Seite. Es sind ja Menschen mit gewissen Fähigkeiten, die über das menschliche Maß hinausgehen. Und vor allem meine Figur ist eine Figur, die ist sehr brüchig, voller Konflikte, eine sehr dunkle Seite. Das kommt im Verhalten dieser Figur auch raus. Er ist von all diesen Superhelden wahrscheinlich die dunkelste Figur und diejenige, die auch am gefährlichsten ist. Er ist kein eindeutig nur guter Charakter, sondern er hat eine dunkle Seite und er hat sehr damit zu kämpfen, die im Zaum zu halten.
Und
der Wolverine.
Die Geschichte?
Ja, diese Geschichte beginnt mit einem Ereignis, das zu einer ganz tragischen Verwicklung führt. Und dann im weiteren Verlauf erleben wir eben, wie Wolverine diesen Abstieg nimmt und zu was das führt. Und wir haben im Grunde eine dunkle Heldenreise, die er antritt und wo er versuchen muss, sich wieder ans Licht zu arbeiten und auch seinen eigenen Konflikt aufzuarbeiten. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich würde sonst dem Hörerlebnis vorgreifen, aber es ist außerordentlich mitreißend.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das eine besondere Herausforderung ist, tatsächlich immerhin die Stimme zur Verfügung zu haben, das heißt die Mimik nicht, und für einen Schauspieler, der ja sonst alle Facetten ausspielen kann, da eben alles in die Stimme zu legen.
Ja, das uns fehlt natürlich das Bild. Ne? Das, was ja sonst beim Film vorherrschend ist, ist ein bildgebendes Medium. Und wenn dieses Bild nun nicht da ist, ich spiele ja trotzdem, wie ich spiele. Ne? Also ich bereite mich genauso darauf vor, wie auf einen Film, als wäre es ein Film. Aber da ist halt keine Kamera, es ist ein Mikrofon. Und die Stimme ist ja die gleiche Stimme, wie wenn ich jetzt spielen würde, wenn es auch eine Kamera da wäre. Aber es eben nur, da nur die Konzentration auf die Stimme ist, ist auch eine besondere Genauigkeit nötig. Und die Genauigkeit muss natürlich die Genauigkeit des Denkens sein, damit sich das richtige Spiel einstellt und die richtige Stimme auch einstellt. Weil da würde man wirklich jeden falschen Ton hören, aber auch jede Theatralik, die also nicht echt ist. Ne?
Absolut, das ist wie beim Radio.
Ja, richtig. Und ich glaube, das ist aber das, worin auch die Stärke des Radios besteht, dass die Menschen ja trotzdem gefesselt sind, weil wir sie mit unseren Stimmen erreichen können, weil dass die Stimme Ausdruck stärker noch als das Äußere des Urmenschlichen ist, des unserer Seele, unseres Gemüts, auch Ausdruck des Geistes sein kann, der sich in unserer Sprache ausdrückt und durch die Stimme transportiert wird.
Und du kannst durchs Nichts ablenken.
Ja, man kann durch nichts ablenken, also die Konzentration auch beim Hörer ist fokussiert, ist gebündelt. Er ist nicht durch irgendwas anderes abgelenkt, durch ein Wahnsinnsbild, sondern wir müssen den Hörer mit der Stimme erreichen und berühren.
Das ist das, was mich ein Leben lang schon am Radio fasziniert hat, die Bilder im Kopf zu erschaffen.
Ja, keine Frage. Und das ist natürlich auch der Charme des Hörfunks. Deswegen gibt es den Hörfunk ja auch immer noch und deswegen wird er auch bestehen bleiben. Es gibt ja sogar eine Behauptung, dass die Qualität des Hörfunks mitunter höher ist als das Fernsehen, weil eben das Bild natürlich ablenken kann, vielleicht auch von einem Text, der nicht so gut ist. Beim Hörfunk geht das nicht. Der Text gut sein.
Es ist genau umgekehrt. Ne? Du zeigst die Bilder und untertitelst es und im Radio, eben auch wenn du Audibles machst, musst du erstmal die Bilder im Kopf erschaffen, bevor sie überhaupt da sind.
Ja.
Marvel's Wastelanders, vierte Staffel der Audible-Podcast-Serie. Was steht denn sonst noch an für dich? Dreharbeiten, die schon spruchreif sind?
Ich weiß noch nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber ich kann da trotzdem, glaube ich, drüber reden. Manchmal darf man ja noch nicht drüber reden. Mhm. Aber ich habe mit Annette Frier, meiner tollen Kollegin, einen Film gedreht, einen Familienfilm. Und Annette Frier und ich spielen ein Ehepaar mit erwachsenen Kindern. Und das war großartig, mit ihr zu drehen. Das, wie soll ich sagen, konnten sehr lebendige Situationen erreichen, sehr, sehr lebendige Töne. Und wir haben den Streit des Jahrhunderts gehabt. Also ich habe noch nie so einen Streit im Film gespielt. Ging sehr gut. War wirklich ein Film, an den ich mich gerne erinnere. Robert Henning hat Regie geführt. Ich weiß noch nicht genau, wie er letztlich dann heißen wird, aber das wird dann alles bestimmt noch bekannt gegeben. Film mit Annette Frier und Henning Baum, da wird man schon irgendwas von hören. Der kommt in diesem Jahr im Fernsehen. Ich habe noch einen ganz tollen Film gedreht auf den Färöer-Inseln und in Nordirland. Das ist ein spannender Film, wo ich den Kapitän gespielt habe. Da weiß ich aber auch noch nicht, wie der heißt.
Klingt spannend.
Ja.
Henning Baum, danke, dass Sie da waren. Wir sind gespannt auf alles, was da kommt.
Ja, liebe Grüße an die ganze Hörerrunde hier.